Unser Thema sind heute die vier Hauptlehren der neuen Kirche. Und ja, da fragt man sich, warum denn überhaupt Lehren sein müssen und ob es nicht einfach reicht, wenn man, sagen wir mal, ein gutes Leben führt und dann eben versucht, den Nächsten zu lieben und so weiter. Aber das geht eigentlich nicht, weil ich habe so ein Bild, das habe ich schon mal bei dem Weinberg-Vortrag dargestellt. Das ist also der Weinstock, der auch an einer Leitlinie gezogen wird. Das heißt also an Drähten oder an einem Gestell, je nachdem, wo diese einzelnen Triebe sich dann langhangeln müssen. Und der Weingärtner gibt dem vor, wie sich dieser Stock entwickeln soll. Und da ja der Herr eigentlich der große Weingärtner ist, hat er dasselbe auch bei uns Menschen gemacht. Das heißt, er muss also eine Leitlinie geben, an der wir uns langhangeln können, weil wir sonst, und das sieht man an dem Weinstock, wenn man also keine solche Linie gibt, dann verwildert er total und wächst in alle möglichen Richtungen und krallt sich hier fest oder da fest und kann also keinen Er kann ein Weinstock sein, aber die Früchte, die dann da dran sind, sind dann also relativ klein und verwildert und nicht das geworden, was man eigentlich da hätte rausholen können. Und so ist es auch mit dem Menschen, wenn er in seiner Lebensweise mal hier und dahin geht, ja, ich mache ein gutes Leben und dergleichen, aber noch ist es nicht gezielt. Nach welchem Gesichtspunkt muss man eigentlich gehen? Und insofern ist also die Lehre etwas ganz Wichtiges, an dem man sich orientieren muss. Und das kann man immer wieder im Leben sehen, dass die Menschen, die ohne eine Lehre sind, auch ziemlich orientierungslos in geistigen Dingen sind und letztlich auch gar nicht wissen, was ist denn nun eigentlich richtig oder falsch, was muss man glauben und worum geht es eigentlich und so weiter. Und insofern muss sich also der Mensch ausrichten und der Herr gibt also uns diese Lehre vor durch die Heilige Schrift beziehungsweise durch seine Gebote und ja durch die Kirchenlehre, wenn wir das so sagen wollen. Und im Evangelium ist ja auch eine Lebenslehre enthalten, die wir ja dort lesen können. Und daraus sind ja auch die Lehren entnommen, die die Kirchen haben. Aber es reicht eigentlich nicht, der normale Mensch, der das liest, der kommt also mit diesen, sagen wir, mit der Fülle dessen gar nicht zurecht. Zumal ja die Heilige Schrift ja auch in Entsprechung geschrieben ist und von daher ihre Tücken hat, wenn man es so sagen will. Und so kann man in manchen Texten das eine und das andere rauslesen und weiß nie so recht, was man glauben soll. Und so ist es eigentlich das Einzige, was so übrig geblieben ist, was man als feste Lehre der Laie nehmen kann. Das sind die 10 Gebote, die wir ja alle kennen und nach denen er sich ausrichtet. Aber Swedenborg hat nun also doch auch in der neuen Kirche, also in der neuen Kirche, die er gegründet hat oder hat gründen sollen, uns auch Lehren gegeben, die er uns sozusagen vor Augen stellt und die man sozusagen aufnehmen soll. Es ist so, da muss man vielleicht ausgehen von dem christlichen Glauben, sozusagen wie der heute aussieht, der allgemeine christliche Glaube. Und da schreibt Swedenborg, der heutige Glaube in der allgemeinen Idee, also ist natürlich die Zeit Swedenborgs, aber es hat sich nicht so sehr viel geändert darin, dass Gott, der Vater, seinen Sohn gesandt hat, um für das menschliche Geschlecht genug zu tun. Und genug zu tun meint er Genüge zu tun, weil er durch die Haltung der Menschen beleidigt worden ist, beziehungsweise in seiner Heiligkeit gekränkt wurde, weil die Menschen sich gegen ihn gestellt haben und dass er also gewisser Art eigentlich die Menschheit vernichten würde oder die Heiligkeit verträgt sich nicht mit der gefallenen Menschheit und so muss er also eigentlich sterben. Und da hat sich also dein Sohn bereit erklärt, diese Sünden der Menschen auf sich zu nehmen, indem er sich auf die Erde begeben hat und nun statt der bösen Menschen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen streng, ans Kreuz nageln ließ. Das heißt, er hat also, irgendeiner muss es jetzt büßen und so ist also Jesus Christus gekommen, der Sohn Gottes, um diese Buße zu tun und an dem Kreuz zu sterben und hat damit also den großen Gott irgendwie Genüge getan. dass er wegen dieses Verdienstes des Sohnes sich erbarmt und diejenigen selig macht, die es glauben. Andere, die es glauben und zugleich Gutes tun. Damit man aber deutlicher sehe, wie dieser Glaube beschaffen ist, so will ich in verschiedene seiner Sätze der Reihe nach anführen. Und so setzt der heutige Glaube Folgendes voraus: Gott den Vater, Gott den Sohn als zwei und beide von Ewigkeit. Und er lehrt, dass Gott der Sohn in die Welt gekommen sei nach dem Willen des Vaters, um für das menschliche Geschlecht genug zu tun, da es sonst der göttlichen Gerechtigkeit wegen, die man sich auch die Rächende nennt, des ewigen Todes gestorben wäre. Er lehrt einer vom Sohn durch die Erfüllung des Gesetzes und durch das Leiden am Kreuz geschehene Genugtuung. Er lehrt eine Barmherzigkeit des Vaters wegen jener Handlung des Sohnes. Und er lehrt eine Zurechnung des Verdienstes des Sohnes für diejenigen, die eben an den Sohn glauben. Und er lehrt, dass diese etwas Augenblickliches sei. Und daher auch, wenn es nicht früher geschehe, doch auch in der letzten Todesstunde stattfinden könnte. Das heißt, wenn jemand auf dem Sterbebett nur noch schnell an Christus glaubt oder ein Sündenbekenntnis ablegt oder dergleichen. Oder die katholische Kirche, die also mit der letzten Ölung dann geht, um nun damit also den, ja, mehr oder weniger Gläubigen, das weiß ich ja nicht, wer da nun gerade liegt, nun doch in das Himmelreich zu verhelfen. Er nimmt eine Art von Versuchung und darin eine Befreiung durch jeden Glauben an. Und er schreibt diesen besonders Vertrauen und eine Dreistigkeit zu. Und er lässt diesen besonders die Rechtfertigung und vollkommene Gnade des Vaters wegen des Sohnes und die Vergebung aller Sünden und so die Seligmachung zuteil werden. Die Gelehrten nehmen bei diesen ein Streben zum Guten an, das im Verborgenen wirkt und nicht augenscheinlich den Willen bewegt. Andere setzen eine augenscheinliche Wirksamkeit. Beide eine Wirksamkeit durch den Heiligen Geist. Die meisten, indem sie sich darin bestärken, dass niemand das Gute, das wirklich gut und nicht verdienstlich wäre, aus sich tun könne und dass sie nicht unter dem Joch des Gesetzes seien, lassen das Böse und das Gute des Lebens aus den Augen und denken überhaupt nicht darüber nach, denn sie sagen bei sich, dass er kein gutes Werk selig mache und kein Böses verdamme, weil der bloße Glaube alles bewirke. Überhaupt setzen sie den Verstand unter den Gehorsam dieses Glaubens, indem sie das für die Sache des Glaubens erklären, was man eben nicht einsehen kann. Soweit also erstmal Swedenborg, wie er dann die Zeitlehre charakterisiert. Und das ist vielleicht auch das Hauptanliegen Swedenborgs, der ja immer wieder davon ausgeht, um aufzuzeigen, dass es eben nicht so ist. Ja? Dass erstens also nicht danach gehen kann, dass es zwei Götter geben kann, ja? Ein Vater und ein Sohn von Ewigkeit und nur der Heilige Geist noch als die dritte Person. Und dass nicht der Glaube als solches daran uns selig machen kann, sondern nur das tätige Leben. Und das ist also sozusagen der Ausgangspunkt. Und Swinburne nun geht jetzt also davon aus, dass also sozusagen die tätige Liebe von dem Glauben sozusagen bei den Menschen sich getrennt haben, wenn man es so will. Swinburne bemerkt nun, die neue Kirche konnte nicht gestiftet werden, ehe das jüngste Gericht abgehalten war. Denn sonst wäre das Heilige in ihr entweiht worden. Dazu muss man also wissen, Swedenborg ist nicht ein Vertreter, der sagt, es kommt also irgendwie das jüngste Gericht auf der Erde, sondern er hat gesagt, das jüngste Gericht findet in der geistigen Welt statt, wie alles Vorbildende sozusagen in der geistigen Welt stattfindet und sich dann erst hier auf der irdischen Welt oder auf der natürlichen Welt auswirkt. Und zu seiner Zeit, also 1754, glaube ich, war es, hat also nach seinen Angaben dieses jüngste Gericht stattgefunden. Und wie sah das aus? Er sagte, es war eine Neuordnung praktisch der jenseitigen und der Geisterwelt. Durch die Einstellung der Menschen und der Unglaube und dergleichen sind derartig viele Menschen in die jenseitige Welt gekommen, die alle erstmal in der Geisterwelt sind, dass sie also völlig unbeleckt einer höheren Lehre praktisch dort in dieser Geisterwelt gearbeitet haben. Und gleichzeitig sind auch die Höllen unglaublich angewachsen, weil ja die Menschen also aus dem höllischen Zustand ja auch genauso darüber kommen. So dass es also eine solche, ja, sagen wir, Unwissenheit und solche Falschheit in der Geisterwelt war, dass sie wie so ein Ring oder wie eine dunkle Wolke sich praktisch um die Welt gelegt haben und die Himmel als solche kaum noch dort einfließen konnten. Das heißt, sie kamen gar nicht durch diese Umringung der Erde, praktisch der geistigen Erde, noch durch. Oder mit anderen Worten, die Menschen, die auf der Erde sind, konnten gar nicht in ein höheres Licht kommen, weil dieses höhere Licht irgendwo immer stecken geblieben ist. Und so musste der Herr diese Geisterwelt erstmal wieder ordnen und die Höllen wieder in ihre Schranken weisen, das heißt, ihnen also einen Zugang versperren und den Himmel wieder in Zugang, sodass also in der Geisterwelt jetzt eine Ordnung geschaffen wurde, wo also die Himmel, die Geisterwelt und die Hölle wieder ihre alten Grenzen bekommen haben. Und jetzt oder ab da konnten nun praktisch auch die himmlischen Einflüsse wieder auf die Erde durchdringen. Also es geht ja über die Menschen, über die Geister, über die Menschen und konnten hier praktisch Fuß fassen. Sodass also die Menschen nach dem jüngsten Gericht in einem besseren Zustand waren, das Wahre und das Gute aus den Himmeln aufzunehmen. Das war also sozusagen in dieser Zeit und deswegen konnte also, so sagt ihm Swedenborg, die wahre Lehre, von der er ausgeht, das neue Jerusalem oder die wahre christliche Religion, nicht vorher gegeben werden, weil sie gar nicht durchgedrungen wäre und wäre sofort praktisch am Boden zerstört worden, wenn wir es mal so sagen wollen. Wir haben zwar heute nicht den Eindruck, dass heute die Menschen so aufnahmefähig dafür sind, aber trotzdem konnte diese neue Lehre hier auf dem Boden der Erde Fuß fassen und konnte in die praktisch, ja, sagen wir mal, zu den Menschen kommen und letztlich abgerufen werden. Dass sie also heute noch besteht, die Zeit nach Swedenborg, ist also ein praktischer Verdienst dieses jüngsten Gerichtes. Dann aber wurde versprochen, dass der geistige Sinn des Wortes enthüllt und dass gezeigt werden würde, dass der Herr alleine, dessen Ankunft dann stattfinden würde, das Wort ist. Das heißt also, erst nach dieser Zeit war es auch möglich, darauf hinzuweisen und aufzuzeigen, dass die Heilige Schrift einen geistigen Sinn hat und nicht von dem Buchstabensinn ausgeht und dass der Herr eigentlich seine Ankunft auf der Erde, die ja in der Offenbarung vorausgesagt ist, in dem Wort, das heißt in dem Verständnis des Wortes, stattfinden wird. Die Ursache, warum nur wenige heutzutage eine Religion haben, ist, weil sie nicht wissen, dass der Herr der alleinige Gott ist, der Himmel und Erde regiert, folglich, dass er der persönliche und wesentliche Gott ist, in welchem eine Dreieinheit ist. Und doch alle Religion auf der Kenntnis Gottes und seiner Anbetung und Verehrung beruht. Dann, weil sie nicht wissen, dass der Glaube nichts anderes als Wahrheit ist und weil sie nicht wissen, ob das, was sie Glauben heißen, Wahrheit ist oder nicht. Und weil sie nicht wissen, weder was Liebtätigkeit noch was Gutes oder Böses ist. Und als vierten Punkt führt er an, weil sie nicht wissen, was das ewige Leben ist. In dem Maße, in welchem Lebenswahrheiten leben werden, werden Glaubenswahrheiten glauben, aber sonst auf keine andere Weise. Und manche Wahrheiten beim Menschen gehören nur zu seinem Wissen und nicht zu seinem Glauben. Das hat er also als eine Vorbemerkung und Begründung gemacht, warum er also dann diese Schrift seine Hauptlehren praktisch veröffentlicht hat. Für uns sind sie ja nicht neu, aber ich wollte es hier immer noch mal so zusammenfassen und zeigen. Er hat, wie wir in der Überschrift schon gesehen haben, eigentlich nur vier Hauptlehren der neuen Kirche aufgeführt. Und zwar die erste, das ist die Lehre vom Herrn. Die zweite ist die Lehre von der Heiligen Schrift, die nach seinen Angaben und Aussagen nur vom Herrn überhaupt handelt und der Herr eigentlich das Wort ist. Und die dritte ist die Lehre vom Glauben. Und die vierte ist die Lehre von der Liebtätigkeit, also von der Handlungsweise, die die Menschen haben. Es wird gesagt, die Lehre des neuen Jerusalems und darunter verstanden die Lehre für die neue Kirche, die gegenwärtig vom Herrn gegründet werden soll. Denn die alte Kirche ist zu ihrem Ende gelangt, wie man aus dem sehen kann, was im Werk vom jüngsten Gericht gesagt worden ist und in dem eben genannten weiteren Werken noch gesagt werden soll. Dass unter dem neuen Jerusalem, welches nach der Voraussage in der Offenbarung Kapitel 21 nach dem Gericht kommen soll, eine neue Kirche verstanden werde, sehe man auch in diesem letzten Abschnitt. Die ganze Heilige Schrift handelt vom Herrn und der Herr ist das Wort. Und der Herr hat das ganze Gesetz erfüllt, das heißt, das ganze Wort erfüllt. Und der Herr kam in die Welt, um die Höllen zu unterjochen und sein Menschliches zu verherrlichen. Und das Leiden am Kreuz war der letzte Kampf, durch den er die Höllen völlig besiegt und sein Menschliches völlig verherrlicht hat. Also verherrlicht ist so ein Ausdruck, den er benutzt. Wir würden heute sagen, vergeistigt oder vergöttlicht hat. Und hier sehen wir eigentlich die Punkte, die in der Kirche so in der Unordnung waren. Einmal die Heilige Schrift einzuschätzen, das ist ja heute noch viel schlimmer geworden als zur damaligen Zeit, weil man der Heiligen Schrift heute keinerlei Heiligkeit mehr beimisst, sondern sie lediglich als ein menschliches Wort nimmt, die sich die damaligen eben ausgedacht haben, die Priester oder wer es eben war, und das aufgeschrieben haben, aber das hat keinerlei göttlichen Bestand, ja, weil es Menschenwort ist, so ist es eben heute genommen. Und am Menschenwort kann man kritisieren und deswegen wird eine Heilige Schrift dann auch ordentlich kritisiert. Aber man hat nicht verstanden, dass der Herr selber dieses Wort ist. Und deswegen ist dieses Bild, dass der Herr am Kreuz gestorben ist, eigentlich ein Abbild dessen. Denn er ist das Wort und er wurde misshandelt und er wurde getötet praktisch. Und so wurde die Heilige Schrift zu der damaligen Zeit schon, aber in der heutigen Zeit noch viel schlimmer, wirklich gekreuzigt und wurde praktisch begraben. Das heißt, man hat sie also zerstört und hat sie also zu Grabe getragen und daher ist ja auch dann die Bewegung gekommen, die heute ja auch immer noch gibt, Gott ist tot. Und gerade der moderne Atheismus macht sich jetzt so richtig breit und wenn man das so verfolgt, mit welcher Elan die jetzt rangehen, um die Religion zu stürzen. Und was sie alles aufbringen und der Religion nachsagen. Naja, sie haben sich jetzt praktisch, mit allen modernen Werbungen und Mitteln bedienen sie sich, um nun ihre Idee und Vorstellung von der Heiligen Schrift sozusagen zu verbreiten und den Menschen klarzumachen, dass es eben letztlich gar keine Religion gibt und dass man ohne Religion viel besser leben kann und dergleichen. Also alles das, was dem Herrn geschehen ist am Kreuz, das ist im Grunde genommen der Heiligen Schrift geschehen und geschieht auch heute noch. Aber es ist an dem Ende dann doch eine Auferstehung. Das heißt, der Herr ist auferstanden und hat sich vergeistigt oder verherrlicht. Das heißt, er ist also in das göttliche Wesen wieder eingegangen. Was hier in diesem Bild dann sagen würde, was wir immer zu Karfreitag, Ostern dann in unseren Predigten bringen, dass die Heilige Schrift auch auferstehen wird, das heißt wieder anerkannt und dass man erkennt, dass sie nicht das ist, was man bisher gesehen hat, ein Menschenwort, sondern dass viel mehr dahinter steckt. Und das ist das, was Swedenborg vorweg schon in aller Fülle gezeigt hat, nämlich das Wesen der Heiligen Schrift. Und diese Heilige Schrift, die nun praktisch einen tieferen geistigen Sinn hat, und nicht nur einen, sondern mehrere, und einen geistigen, einen himmlischen Sinn, das zeigt Swedenborg in all seinen Büchern und hat es in seinen 16-bändigen Werk, die himmlischen Geheimnisse, also akribisch kann man sagen, ausgeführt, aber nicht nur dort, sondern überall, wo er was geschrieben hat, hat er immer wieder auf die Heilige Schrift verwiesen und hat diese Schrift geistig dann dargestellt, was sie eigentlich bedeutet. Und letztlich immer wieder auf den Herrn zurückgeführt, der diese Heilige Schrift selbst ist, denn er ist das Wort.